es gibt in jeder Zusammenarbeit gibt's Höhen und Tiefen, das muss man fair sagen. Also ich sage das auch meinen Mandanten gern, wir sind Surfer. Wir nehmen die hohen Wellen, wir nehmen aber auch genauso die Wellenbrecher. Bei jeder Prozess wird immer genau diese Gefühlsschwankungen haben, dass man sich auf diese Menschen auch entsprechend einstellen kann. Da geht es ja nicht um irgendwelche Bilanzen, die ich auf einmal zerlegen muss, sondern es geht wirklich nur darum, den Kontakt mit dem Menschen auf Augenhöhe zu halten. Wenn der Kaufinteressent merkt, es ist viel zu kompliziert, dass er gar nicht da mitgehen kann, ist es aus meiner Sicht komplett falsch. Sondern ich muss ihm vermitteln, mach dir keine Sorgen, ich bin dafür da, dass das Ganze funktioniert. Für alles andere haben wir Leute, die wir ansprechen können, deinen Steuerberater, den Anwalt. Und von daher, mach dir keine Sorgen, du bist auf dem Beifahrersitz, du kannst immer mit eingreifen, aber wir steuern das Ganze für dich.
Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie heute hier zu unserem Podcast Chefsessel frei. Als Gast heute hier, ich freue mich ganz besonders, Daniel Freitag, unser Mann in Bayreuth. Daniel, 43 Jahre alt. Du bist in Bayreuth gut verwurzelt und vernetzt. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie es gekommen ist, dass du bei M&A Expert Partner geworden bist.
Tja, letztendlich kam es dadurch, dass ich in meinem alten Job relativ unzufrieden war. Ich war über 20 Jahre in leitender Anstellung im Vertrieb und gerade wenn man sich dann überlegt auch, wie sich die Geschäftswelt da so ein bisschen verändert hat, also oder was heißt die Geschäftswelt, man muss sagen, eher die Firmen verändert haben. Es kamen neue Geschäftsführer, die Mentalität hat sich im Unternehmen verändert, das Betriebsklima hat sich verändert und gerade beim letzten Unternehmen war es so, ich habe es übernommen mit der Verantwortung im Vertrieb bei einem Umsatz ungefähr von 55 Millionen Euro. Und während meiner Zeit, das waren 4 Jahre, haben wir das Unternehmen auch die stärksten Umsätze in der Firmengeschichte bewegt auf 65 Millionen Euro. Und der neue Geschäftsführer hatte eine Strategie, die der DNA des Unternehmens aus meiner Sicht nie entsprochen hat. Und dadurch war es dann einfach eine gewisse, Unlust kann ich nicht sagen, aber es war ein unwohles Gefühl, im Unternehmen weiter tätig zu sein. Hat sich so ein bisschen angefühlt, als würde man eben eigentlich die DNA des Unternehmens verraten. Und parallel habe ich ja immer weiter Kontakt zu meinem Partnerkollegen, dem Dr. Stumpf, gehalten. Den kannte ich schon aus einer anderen Firma, die damals verkauft worden ist. Damit war die erste Berührung eigentlich schon vor über 10 Jahren in die M&A-Branche. Damals allerdings nicht wirklich sehr gut gemacht. Und für mich war dann nach dem Gespräch mit Patrick, das ist jetzt ja auch knapp 4 Jahre her, das erste Gespräch mit ihm, hat sich dann in meiner Denkweise einiges geändert. Zum einen es ist schön, wieder selbstständig zu sein, wieder für sich selbst arbeiten zu können. Auf der anderen Seite mit einem funktionierenden Modell arbeiten zu können. Das war auch ein ganz großer Vorteil. Und allein auch mit dem Vertrauen, das ich schon zu Patrick Stumpf hatte, war es dann auch ein leichterer Einstieg, weil ich wusste, einfach wenn er selbst da erfolgreich ist, dann kann ich auch so einen Wechsel angehen. Und gerade mit den Skills, die ich für mich gesehen habe, mit dem Betriebswirtschaftsstudium, parallel mit der Vertriebserfahrung und über 20 Jahren, war das was, wo mir wirklich sehr einfach vorstellen konnte, einzusteigen.
Ja, du bist ja jetzt schon seit einiger Zeit bei uns und hast auch schon inzwischen viel Erfahrung gesammelt und bist ein etablierter Partner in unserem Netzwerk geworden. Hast du den Schritt schon mal bereut?
Nein. Es gibt in jeder Zusammenarbeit gibt's Höhen und Tiefen, das muss man fair sagen. Also ich sage das auch meinen Mandanten gern, wir sind Surfer. Wir nehmen die hohen Wellen, wir nehmen aber auch genauso die Wellenbrecher. Bei jeder Prozess, also auch bei beim M&A-Prozess, wird immer genau diese Gefühlsschwankungen haben. Na, wenn der erste Käufer vorgestellt wird, dann ist es eine riesen Euphorie und ach, das ist ein super Typ und dann sagt der vielleicht nein oder wir stellen fest, er kann sich's gar nicht leisten und auf einmal geht die Emotion auch beim Mandanten erstmal in den Keller und dieses Gefühl, da versuche ich auch jeden drauf vorzubereiten, wird man durchlaufen und genauso ist es auch für mich als M&A-Berater. Es gibt Phasen, gerade nach einem Verkauf, das ist super, es kann keine bessere Welle geben. Ja, oder keine bessere Welle, die man surfen kann. Das ist ja unser Ziel, Unternehmen zu verkaufen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch genauso Wellenbrecher. Wenn ein vielversprechendes Mandat auf einmal kündigt, weil der Unternehmer für sich die Entscheidung, das Unternehmen zu verkaufen, widerruft, weil er auf einmal feststellt, oh, ich kann nicht loslassen. Na, das ist häufig das, was ich dabei sagen würde. Auf der anderen Seite eben er feststellt, was mache ich danach, wenn so ein Vakuum entsteht? Und das sind eigentlich schon so die Punkte, die natürlich einen auch mit berühren. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Markus. Wenn du bei dir das Ganze anschaust, also gerade auch mit uns Partner, ich gehe mal davon aus, das wird für dich auch wirklich eine ganz hohe Welle geben, wo du sagst, wow, die zu surfen ist super. Und dann gibt es auch Situationen, die anders aussehen. Ist das bei dir?
Ja, es ist natürlich genauso. Wir haben ja gelernt in unserer Branche, dass wir im Grunde genommen ja nicht nur die Emotionen unserer Mandanten oder der Kaufinteressenten managen müssen, wir müssen ja auch unsere eigenen Emotionen managen. Das heißt, natürlich bist du als M&A-Berater auch enttäuscht, wenn der Deal nicht zustande kommt, aus irgendwelchen Gründen, weil der Preis nicht stimmt oder weil der Unternehmer sich umentscheidet. Ist das für dich auch ein Thema, so die eigene Motivation immer hochzuhalten und die Emotionen im Griff zu behalten?
Ja, definitiv. Es gibt so gewisse Situationen, da sagst du einfach, warum passiert das? Gewisse Dinge kannst du nicht ändern. Also ich war mal knapp 3 Wochen vor einem Notartermin und der Kaufinteressent hat einen Schlaganfall bekommen. Ja, super. Ja, was willst du da machen? Also diese Emotion, die musst du auffangen. Auf der anderen Seite musst du aber auch damit umgehen, dass du nicht alles an dich ranlässt. Weil ist immer klar, wenn ein Kaufinteressent aufgewühlt ist, dann sagt er auch manchmal Dinge, die er vielleicht im Nachhinein bereut, aber er sagt sie nicht dir gegenüber, sondern er ist gerade mit der Situation unzufrieden, weil ihm vielleicht ein Käufer, den er sich als super vorgestellt hat, auf einmal nicht derjenige ist, der das Unternehmen kaufen kann. Na, oder was natürlich auch mal passiert, ist jemand auch in der Due Diligence Prüfung sagt, nee, ich habe da Dinge gefunden, die gefallen mir nicht. Und wenn dann eine Situation entsteht, wo er sagt, ja, da hätten sie ja vorher was machen können, ja, was soll ich denn machen? Ich kann die Zahlen ja nicht ändern, aber ich kann es auch oder ich muss es auch nicht an mich ranlassen. Ja, sondern da möglichst professionell damit umgehen, dass das wirklich ein, jetzt mal mein erster Mentor gesagt, es ist ein Nein zur Sache, es ist kein Nein zu mir. Und das versuche ich relativ häufig. Es ist, glaube ich, aber für uns fast wichtiger, dass wir auch privat einen gewissen Ausgleich dazu schaffen können. Dass wir abschalten können. Ja, also, dass wir da unsere Emotionen auch entsprechend kontrollieren können. Weil du weißt es ja selbst, wir haben einen Job, wir könnten eigentlich 24/7 könnten wir arbeiten. Ja, das unterm Tag kannst du mit Kaufinteressenten super sprechen. Am Abend, wenn der Verkäufer auf einmal selbst mehr Zeit hat, weil er aus dem Tagesgeschäft rausgeht, dann würde er gerne auch sehr viele Sachen mit dir klären. Am liebsten würden wir immer Wochenendbesuche machen. Also nicht wir, sondern die Verkäufer häufig. Und da musst du tatsächlich so ein bisschen eine Differenz schaffen, sonst ja brennst du aus. Ah, und dann ist es eigentlich alles okay.
Ja, ich finde das spannend, dass du das sagst, weil ich erlebe dich auch so ein bisschen als Workaholic, der eigentlich 24/7 an seine Arbeit denkt. Und ja, das ist ja überhaupt nicht negativ gemeint. Du musst schon auch aufpassen, dass du mal dir so ein bisschen Freiräume einbaust in den Arbeitsalltag. Das ist doch so.
Definitiv. Ich versuch's auch mittlerweile. Also ich habe ja auch, wie du weißt, einen Hund und gerade, also der Hund zwingt mich ja dazu, dass ich Gassi-Geh-Zeiten habe. Also das finde ich schon mal ganz gut, dass du mittags damit auch wirklich mal einen Break beispielsweise machst, weil früher hatte ich die Mittagspause oftmals einfach übersehen, dass es da na, sowas geben sollte, wo man auch was isst. Und mit der Nala muss ich definitiv den Break machen und esse danach auch, was mir auch wieder mehr Energie für den Tag gibt. Auf der anderen Seite ist es trotzdem auch mal so ein Punkt, ich habe ja letztes Jahr mit dem Golfspielen angefangen, nur für mich, also ich spiele keine Turniere, es interessiert mich nicht, sondern einfach nur, um den Fokus komplett auf was anderes legen zu können. Dass meine mentale Kraft, wenn ich das so sagen kann, einfach länger durchhält. Ah, da habe ich auch ein bisschen Vorteil mit Lisa. Du weißt ja, sie ist ja ist meine Partnerin, sie ist Psychotherapeutin und da gibt's natürlich auch gute Tipps, wie ich da besser abschalten kann. Weil, wie du sagst, es ist schon häufig so, dass bei mir der Tag nicht nach 8 Stunden vorbei ist, aber es gibt ja genügend Möglichkeiten, auch da sich wirklich einen Freiraum zu verschaffen.
Du bist ja oder kommst so ein bisschen auch aus dem Bereich Vertrieb. Ja, das heißt, du hast schon immer mit Kunden zu tun gehabt. Du hast, glaube ich sogar, wenn ich mich erinnere, oder richtig erinnere, ein eigenes Vertriebsteam mal geleitet. Wie wichtig ist denn diese, sag ich mal, diese Erfahrung, die du dort sammeln konntest für deinen Arbeitsalltag?
Extrem wichtig. Also ich kann dir ein Beispiel sagen, wir haben ja vor 4 Wochen hatten wir den Notartermin mit dem Werbeunternehmen, hast du ja mitbekommen. Und das war so eine Situation, da hatten wir Profis vorher. Also man muss dazu sagen, das Unternehmen hat 4 Jahre eigenständig verhandelt und immer mit dem gleichen Kaufinteressenten. Und die Fronten waren wirklich extrem verhärtet. Dann hat der Anwalt der Verkäuferin in dem Fall, mich empfohlen, dass ich den Prozess strukturieren soll. Und da war unheimlich viel Vertriebsgeschick drin. Also das, wie hat der Anwalt danach gesagt, das war ja schon eine Art Meditation. Aber für einen Anwalt ist es Meditation, für mich war es, dass ich ein Kontaktmanagement gemacht habe. Auf der einen Seite musste der Käufer von den Emotionen der Verkäuferseite weggehalten werden und genau umgedreht. So, und für beide Seiten musste ich ein Partner sein. Ja, und die Interessen, die beide ja vertreten haben, die können ja oft mal sehr gegensätzlich sein. Und diese Interessen musste ich zusammenbringen. Und da war es wirklich sehr viel, was mit Verkauf zu tun hat. Dass man sich auf diese Menschen auch entsprechend einstellen kann. Da geht es ja nicht um irgendwelche Bilanzen, die ich auf einmal zerlegen muss oder analysieren muss, sondern es geht wirklich nur darum, den Kontakt mit dem Menschen auf Augenhöhe zu halten. Auf der anderen Seite ist natürlich auch so, wenn ich die Erstgespräche sehe, die haben auch aus meiner Sicht sehr viel mit Vertrieb zu tun. Jetzt nicht dem Vertrieb, wie man sonst kennt, dass man sofort irgendwas zwingend verkaufen muss. Aber ich habe ja eine Interaktion mit dem Gegenüber. Er muss ja auch ein Vertrauen zu mir aufbauen können. Ja, und da fällt mir halt immer ein, was ich auch ganz am Anfang von meiner Vertriebszeit gelernt habe: Fachidiot schlägt Kunden tot. Und das ist bei uns ja auch das Thema. Wenn ihr merkt, wenn der Kaufinteressent merkt, es ist viel zu kompliziert, dass er gar nicht da mitgehen kann, dass er keine Ahnung für den Unterlagen hat. Ja, wenn ich ihm sowas am Anfang vermittle, ist es aus meiner Sicht komplett falsch. Sondern ich muss ihm vermitteln: Mach dir keine Sorgen, ich bin dafür da, dass das Ganze funktioniert. Und für alles andere haben wir Leute, die wir ansprechen können, deinen Steuerberater, einen Anwalt, und von daher mach dir keine Sorgen, du bist auf dem Beifahrersitz, du kannst immer mit eingreifen, aber wir steuern das Ganze für dich.
Das Hauptthema, was wir immer wieder erkennen, ist natürlich auch das Vertrauen. Das heißt, Vertrauen aufzubauen im Erstgespräch, das halte ich auch ganz ehrlich für eine deiner ganz, ganz großen Stärken, weil natürlich die Mandanten merken, da sitzt einer, der das Ganze mit Herzblut macht, der genau weiß, was er tut. Das heißt, die Fachkompetenz ist hundertprozentig vorhanden. Und dann hast du noch auch das Fingerspitzengefühl, die Leute da abzuholen, wo sie gerade sind. Und das sehe ich bei dir ganz, ganz deutlich. Bist du denn bisher zufrieden mit deinem Ergebnis, was du erzielt hast, seit du bei uns bist?
Markus, du kennst mich, ich bin nie zufrieden. Beim Start war es ja für mich ganz klar, dass ich mit meinem Businessplan gewisse Punkte erreichen will und auch für mich persönlich als Ansporn erreichen muss. Und ich vergleiche mich ja immer mit den Besten. Und ich will genau auf dieses Niveau der Besten kommen. Und da bin ich auch ganz froh, also dass in unserem Partnernetzwerk auch wirklich sehr gute Partnerkollegen dabei sind, die einem immer helfen können, mit eigentlich weiterzukommen. Dass es nicht eine Jammerkultur ist, sondern wirklich: Was machst du gut? Was können wir selbst davon lernen? Wie kannst du es umsetzen? Und parallel natürlich auch ein gewisses Coaching von dir oder von Martin. Na, um den Fokus zu bekommen. Manchmal verliert man den Fokus im Tagesgeschäft, also es wird bei euch nicht anders sein. Wenn der Fokus wieder zurückkommt, dann merkt man auch sofort, ja, es geht weiter, und da ist mein Anspruch schon sehr hoher. Kommt vielleicht auch aus meiner sportlichen Zeit, also im Sport möchtest du ja nicht antreten, um mitzuspielen, sondern möchtest in der Regel ein Spiel gewinnen. Und Das habe ich die ganzen Jahre nicht immer für mich so gehabt. Das war für mich auch immer so ein gewisser Wettkampf. Ich sag mal so, die Komfortzone einfach weiter zu verschieben. Wie war es bei euch?
Ja, natürlich. Also das ist eine, ich finde immer, wenn ich so zurückblicke, dass was ganz wichtig ist in dieser Branche, in der M&A-Branche, ist es, dass man als Berater auch eine gewisse Frustrationstoleranz mitbringt. Das heißt, wenn was schief geht, ja, wie du eben schon gesagt hast, das liegt nicht immer nur an mir. Ich darf das nicht nur auf mich beziehen. Natürlich kann man seine Arbeit immer verbessern, keine Frage. Aber es gibt eben auch gerade in unserer Branche definitiv Dinge, die einen Deal zerstören können. Ja, das passiert oder dass Käufer und Verkäufer plötzlich uneins sind oder dass der Verkäufer im übelsten Fall sogar von seiner Verkaufsabsicht Abstand nimmt. Das kann passieren und das muss einem klar sein und damit muss man auch umgehen können. Und gerade wenn man, sage ich mal, große Ziele hat, vertrieblich stark ist, dann ist das, glaube ich, ein Dämpfer, den mag man nicht so gerne. Oder wie geht's dir damit?
Gut, du musst ja immer das Große und Ganze sehen. Also zum einen, es geht ja immer um Wahrscheinlichkeiten. Vertrieb ist Thema von Wahrscheinlichkeiten und wer bei uns Wahrscheinlichkeiten akzeptiert, mit Quoten leben kann, dem geht es deutlich einfacher. Also wenn ich jetzt an die Sache rangehe und sage, ich verkaufe absolut jedes Unternehmen, kann durchaus mal eine Zeit lang passieren, aber es ist unwahrscheinlich, dass man das über 10 Jahre, 20 Jahre immer schaffen kann, weil es Außenfaktoren gibt. Und wenn ich mich aber mit meinen eigenen Quoten auseinandersetze, dann gibt es da kein Problem damit. Also wenn ich weiß, also im Durchschnitt, wenn ich 20 Kaufinteressenten pro Mandat bekomme, dann weiß ich, dass ich dabei in der Regel 4 oder 5 Angebote auch erzielen kann. So, und dann ist natürlich auch klar, es kann nur einer davon kaufen. Und mit solchen Sachen muss man sich, finde ich, schon sehr stark auseinandersetzen, um sich selbst auch zu motivieren. Weil wenn ich nur davon ausgehe, alles klappt, dann habe ich ja eine totale Frustration, weil nehmen wir die 20 her, bei 20 Kaufinteressenten kauft einer. Und mit einem einzigen habe ich 19 Absagen, die ich mir zu Herzen nehmen kann. Das muss ich nicht. Das ist schon sehr, sehr wichtig. Ich glaube, das hat mir auch in der Anfangszeit hier auch sehr, sehr viel Unterstützung gegeben, dass ich einfach mit Quoten anders umgehen konnte. Aber auch wenn du überlegst, wenn du anfängst, du hast ja nicht sofort auf einmal hier eine Anzahl an Mandate, von denen du ausgehst, das wird alles. Du musst ja erstmal was aufbauen. Und da musst du in dich selbst schon vertrauen können, dass das wird. Und man identifiziert sich ja auch immer mit anderen Kollegen. Und da kann ich auch sagen, also wenn der das erreicht hat, der ähnlich ist wie einer selbst, ja, dann ist es ja für mich kein Problem, dann kriege ich das genauso. Ich gehe mal davon aus, bei dir und Martin war es wahrscheinlich auch ähnlich. Ihr habt ja auch in der gleichen Firma begonnen. Ich denke mal, ihr habt euch auch da sehr schnell gefunden, wo ihr gesagt habt, wir passen und wir können uns auch da gegenseitig fördern. Oder wie war das bei euch?
Ja klar, das braucht man auch. Also wenn ich ja daran zurückdenke, dann war es eigentlich so, dass wir, obwohl wir räumlich sehr weit auseinander waren, doch jeden Tag, eigentlich vor jedem und auch nach jedem Termin, nochmal miteinander telefoniert haben und uns besprochen haben, was ist passiert, woran hat es vielleicht gelegen, wenn das der Termin nicht so gelaufen ist, wie man sich den vorgestellt hat, oder aber auch umgekehrt, wenn es ein toller Termin war, dann gibt man das weiter, weil letztendlich lebt man ja von der Erfahrung, aber auch von der Erfahrung, die andere gemacht haben, wenn sie geteilt wird. Und das ist, glaube ich, auch in unserem Netzwerk ein spannender Zusammenhang, dass alle eigentlich immer besser werden, wenn man seine Erfahrungen miteinander teilt.
Definitiv.
Ja. Du hast ja jetzt schon einige Mandanten betreut und einige Mandate auch zum Abschluss gebracht. Was oder gibt es etwas, was dich am meisten in Bezug auf unsere oder auf deine Mandanten überrascht hat?
Ja, mir fällt mein allererster Verkauf ein. Der erste Verkauf war ja bereits nach 5,5 Monaten und eigentlich hätte ich den ersten Verkauf schon realisieren können nach knapp 3 Monaten. Nur der Verkäufer hat damals ja dann einfach gesagt, nee, den mag ich nicht. Ja, mit dem brauchen wir gar nicht mehr Schwäche. Also es war der Wunschpreis. Wir hatten eine relativ einfache weitere Herangehensweise, als hätte alles super funktionieren können. Und da mitzubekommen, wenn man denkt, ich habe jemanden, das Ganze passt, also das Angebot war alles super, das mache ich nicht. Und dann aber trotzdem relativ schnell ein Backup für den zu finden, das war so erstmal der Beweis, ja, es funktioniert, also es funktioniert für einen selbst, man kann das Ganze auch über die Ziellinie mit begleiten. Und auf der anderen Seite, die Sache, die mich jetzt nach der ganzen Zeit am meisten mit beschäftigt hat oder auch freut, das ist tatsächlich der Abschluss bei dem Medienunternehmen, bei dem ich dann selbst aufgrund meiner Fähigkeiten eben empfohlen worden bin und wirklich eine sehr komplexe Transaktion dann zu Ende bringen konnte. Weil, also komplex deshalb, weil die Fronten so verhärtet waren. Also ich hätte nicht gedacht, dass wir das realisieren können. Und dann noch dazu war es wirklich der einzige logische Käufer, der kaufen konnte. Aber den haben wir dann auch noch entsprechend stabilisieren können, weil wir Vergleichsangebote auf einmal hatten. Und damit ist es auch im Prozess auf einmal viel ruhiger geworden, weil er wusste auch, er kann im Zweifel das Unternehmen verlieren. Und für meine Mandantin war es auch eine gewisse Sicherheit, wenn das erste nicht klappen sollte durch die verhärtete Situation, wir haben einen Backup, mit dem wir weitermachen können. Ja, und das waren eigentlich so die zwei Sachen, die ein absolutes Hochgefühl waren. Und natürlich eins ist auch ein absolutes Hochgefühl, wenn du dann das erste Mal die Vermittlungsprovision bekommst. Ja, wenn du siehst, es wird tatsächlich auf dein Konto überwiesen. Ja, und ja klar. Ja, aber du weißt es ja im Vorfeld nicht. Also ich meine, wenn ich da in der Vergangenheit das anschaue, es ist ja zwar auch oft mit großen Summen gearbeitet worden, aber dass du selbst eine größere Summe dann auf dein Konto überwiesen bekommst, war in der Form nie vorher vorhanden. Und das ist dann auch noch was, das gibt dir nochmal einen besonderen Kick auch mit, um in dem Geschäft motiviert ranzugehen, weil du weißt, was am Ende auch passiert.
Ja. Das heißt, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, sind deine beiden Beispiele auch Beispiele gewesen, wo es wieder um das Thema Emotionen geht. Das heißt,
definitiv.
Es ist nicht alles rational beim Unternehmensverkauf, sondern es gibt wirklich auch Momente, wo Käufer oder Verkäufer einfach aus einer Emotion heraus eine Entscheidung treffen, die man auch nicht wieder revidieren kann.
Das hast du richtig gesagt. Ich kann dir zum Beispiel auch ein Beispiel hernehmen. Das war ein Unternehmen, das habe ich letztes Jahr verkauft. Da waren die Emotionen am Tag vor dem Notartermin extrem hoch, weil der Verkäufer auf einmal noch ein Darlehen aus dem Hut gezaubert hat, das vorher nicht bekannt war. Ja, er hat sich seine thesaurierten Gewinne, hat er sich über ein Darlehen noch ausgeschüttet. Ein super Fall. Das möchtest du genau einen Tag vor dem vom Notartermin wissen. Und um 21.30 Uhr hat das Meeting begonnen, um 22.30 Uhr war die Stimmung absolut im Keller. Und da bin ich auch davon ausgegangen, der Termin am nächsten Tag findet nicht statt. Hab dann nochmal mit dem Verkäufer gesprochen, also dass er deshalb auf seinem Kaufpreis nicht bestehen kann. Das hat er am nächsten Morgen, war dann allerdings auch von den Emotionen wieder ein bisschen abgekühlt, weil er auch verstanden hat, was er eigentlich damit gemacht hat. Und hätte er das nicht verstanden, dann wäre definitiv der Kauf daran geplatzt, weil im Vorfeld beim Käufer auf einmal eine Situation aufgetaucht ist, also ein Misstrauen auf einmal. Also es war wirklich sehr, sehr schwer, also dieses Misstrauen wieder einzufangen. Und das haben wir gepackt, dass wir am nächsten Morgen früh um 7.30 Uhr nochmal ein Meeting zusammen hatten, bei dem dann die Emotionen sehr stark wieder eingefangen worden sind. Auf der anderen Seite hast du aber auch Situationen, da denke ich an ein Unternehmen, weil das ist jetzt auch knapp 2 Jahre her, ja, wenn sich dann der Verkäufer mit dem Käufer zerstreitet, ist natürlich auch doof. Aber wir sagen ja oftmals im Vorfeld keine Kooperation, keine Gespräche alleine mit dem Verkäufer. So, wenn sich jemand am Samstag plötzlich mit dem Verkäufer trifft, ich nichts davon weiß und sie eine Vereinbarung treffen, und dann auf einmal genau zu dieser Vereinbarung zerstreiten. Ja, was willst du machen? Dann musst du dir als Verkäufer schon wirklich auch überlegen, ja, macht's mehr Sinn, ein paar Millionen Euro für den Verkauf des Unternehmens zu bekommen? Oder bin ich doch happy, weil ich 100.000 Euro Deckungsbeitrag jetzt gerade noch irgendwie sichern konnte? Ja, macht ja keinen Sinn. Und da ist auch für die Käufer tatsächlich eins immer eine Empfehlung, die ich sagen kann, legt euren Fokus auf das, was ihr wirklich wollt. Und was ist euer Fokus in dem Prozess? Der Verkauf des Unternehmens.
Exakt. Ja. Das heißt, als M&A-Berater bist du ja auch immer wieder an der Schnittstelle als Moderator oder Mediator und musst Käufer und Verkäufer immer wieder zusammenbringen, die Ruhe bewahren, ja, was manchmal auch nicht so einfach ist, ja, weil ja auch für dich als Berater da eine ganze Menge dranhängt, ja. Du willst den Erfolg, du möchtest gerne den Abschluss haben, natürlich, das ist klar. Und dann kommen eben solche Dinge dazwischen. Und damit gut arbeiten zu können, das zeichnet, glaube ich, auch einen richtig guten M&A-Berater aus. Ja. Jetzt gibt es ja verschiedene Kaufinteressenten. Welche Kaufinteressenten sind dir denn in deiner Arbeit schon begegnet?
Gut, es gibt ja drei Hauptkategorien, wenn man die mal so unterscheiden möchte. Auf der einen Seite der Management bei Innenkandidat. Der zweite ist dann der Investor, der durchaus mit einem großen Finanzpolster ankommen kann, sei es ein Family Office oder sei es vielleicht ein Private Equity Unternehmen. Ja, und der dritte ist für mich eigentlich immer der charmanteste, das ist der Stratege. Sei es, dass er sich in der Horizontalen erweitern will oder eben eine vertikale Integration im Unternehmen schaffen will. Das am meisten Zeit kostet uns der MBI-Kandidat. Von dem findest du öffentlich in der Regel nichts. Er ist auch immer derjenige, der sehr sparsam mit seinen eigenen Informationen umgeht und schießt sich damit natürlich auch sehr schnell ins Aus. Weil wenn du überlegst als Verkäufer, das kann sich auch gerne mal so ein MBI-Kandidat die Frage stellen, wenn ich im Wettbewerb mit großen Fischen bin, ein Stratege, bei dem der Käufer oder der Verkäufer sofort weiß, um wen geht's, was steckt da dahinter. Ja, wenn ich einen Finanzinvestor sehe, dann sieht er auch sofort, wer steht denn da. Und dann kommt der Unbekannte und meint, er möchte das Unternehmen kaufen. Dann kannst du den MBI-Kandidaten wirklich fragen, was glaubst du, welche Chance hast du in diesem Teich? Wenn du selbst nicht weiter was du dafür öffentlichst, kann sich jeder selbst da antworten.
Ist das Thema Eigenkapital an der Stelle auch ein brisantes Thema?
Definitiv. Die Eigenkapitalbasis des MBI-Kandidaten oder nicht nur MBI-Kandidaten, auch von einem Strategen, entscheidet, ob der Kauf letztendlich mit einer Bank funktionieren kann oder nicht funktionieren kann. Erfahrungsgemäß seit dem rasanten Zinsanstieg sind die Banken auch viel restriktiver geworden. Die Transaktionen, die ich miterlebt habe, die wirklich funktioniert haben, haben bedeutet 40% Eigenkapital. Und bei 40% Eigenkapital rede ich nicht davon, dass irgendjemand ein Verkäuferdarlehen gibt oder dass da irgendwelche anderen weichen Komponenten eingebaut sind, sondern dass die Banken tatsächlich sagen, ich möchte gerne von dir einen Anteil von 40% am Kaufpreis haben. Das ist sehr, sehr wichtig geworden. Also bestimmt geht auch mal ein anderer Deal mit über den Tisch, aber aus meiner Erfahrung ist es ohne Eigenkapital keine Chance. Und selbst auch, wie gesagt, bei Strategen, wenn man sich das anschaut, die wissen, wie sieht das ganze Geschäftsmodell aus. Sie können das Geschäftsmodell auch sehr gut einschätzen. Aber auch da ist es bei der Bank extrem wichtig, dass die nicht nur eine Story erzählen können mit einem ordentlichen Businessplan, wie soll die Integration vonstatten gehen, sondern auch da will die Bank natürlich auch wissen, wie willst du das Ganze finanzieren? Und mit 4% Zinsen und teilweise mehr ist natürlich eine Bank schon deutlich vorsichtiger. Und da muss ein Unternehmen natürlich auch einen ordentlichen EBIT erwirtschaften, damit sich das auch finanzieren kann. Oder die Synergieeffekte entsprechend stark sein, damit das Ganze finanziert werden kann. Ja, ich weiß ja, wie ist denn deine Erfahrung mit den Banken gehabt, wenn man jetzt mal so die letzten 2 Jahre nach dem Zinsanstieg anschaut?
Ja, natürlich, die Situation in der Bankenlandschaft hat sich so ein bisschen angespannt, gerade auch nach der Zeit 2021, 2022. Das war in unserer Branche ja eigentlich eine Boomzeit. Die Zinsen waren günstig, die Banken waren auch bereit, so ein bisschen mehr ins Risiko zu gehen. Das Risiko war aufgrund der Zinslage niedriger. Und jetzt wird halt schon genauer hingeguckt. Das merkt man in den letzten 2 Jahren definitiv. Ich denke mal, das ist auch häufig in deinen Verhandlungen, wenn es nachher in Richtung LOI geht, das Thema, dass man da auch schon abklären muss, ist denn der angebotene Kaufpreis für den Käufer überhaupt finanzierbar?
Absolut. Denn teilweise, da bin ich auch ganz offen, auch bei meinen Kaufinteressenten heißt es nicht, dass der beste Angebotskreis auch derjenige ist, der das Unternehmen kaufen kann. Also ich bin aktuell in der Due Diligence, da haben wir von dem MBI-Kandidaten ein Angebot bekommen. Das Angebot war wirklich extrem gut. Also wenn man mal das so sieht, das war ein Multiple von knapp 7. Also das kann man tatsächlich als gut bezeichnen. Allerdings keine Sicherheiten. Also er hatte weder die Kapitaldecke, bei der man sagen kann, damit kann er das Ganze finanzieren. Mein Mandant wollte dennoch den Weg gehen, weil er gesagt hat, also ja, bei dem Angebot, da brauchen wir gar nicht lange überlegen, das machen wir. Hab ihm auch ganz klar im Vorfeld gesagt, wenn es schief geht, na, dass er das auch da direkt mit berücksichtigen soll, dass ich im Vorfeld ihm davon abgeraten habe. Jetzt ist es letztendlich so, also wer hat es erwartet? Der Deal ist in dem Fall geplatzt. So, jetzt sind wir auf einen Strategen umgeswitcht, der aus meiner Sicht einen angemessenen Preis fürs Unternehmen aufgerufen hat. Nicht wirklich der beste, nicht der schlechteste Preis, aber was wo er sagt, ja, da kann man sicher den Prozess auch durchgehen. Und das finde ich schon auch in unserem Vertrauensverhältnis zu Mandanten wichtig, ihm auch mal sowas zu sagen, weil ich habe leider Gottes in der Vergangenheit schon mehrere Deals genau deshalb verloren, weil wir auf Luftschlösser gesetzt haben. Luftschlösser sind super, die sind tolle Illusionen, nur wenn du dann auf einmal merkst, dass die Wolke platzt, dann hast du nichts. Und da muss man schon auch wirklich ganz genau drauf schauen. Ich finde, das ist auch eine große Verantwortung, die wir selbst dem Mandanten gegenüber haben, dass wir sein Unternehmen seriös verkaufen können. Weil wenn du auf ein Luftschloss hättest,
ist es denn so, dass, ich glaube, das ist auch eine Erfahrung, die wir alle gemacht haben, dass in den letzten anderthalb Jahren doch auch die Deal-Länge sich stark verlängert hat. Also wir sind ja normalerweise immer so unterwegs gewesen, dass wir, du hast vorhin gesagt, innerhalb von 5 Monaten oder sagen wir mal innerhalb von 9 Monaten auch den richtigen Käufer hatten und dann den Deal abschließen konnten. Nach meiner Erfahrung hat sich die Zeit ein wenig ausgedehnt. Wir liegen teilweise schon bei 12, 13 Monaten. Ist das bei dir auch so?
Definitiv. Die Due Diligence ist deutlich intensiver geworden, wenn ich die anschaue. Also da jetzt, dass jemand eine kurze Due Diligence macht und sagt, ich möchte einfach mal ein paar Sachen anschauen. Das ist, finde ich, ganz stark in eine längere Phase gewandert, dass die Due Diligence 2 Monate, 3 Monate mal dauern kann. Dann kommt dummerweise auch noch dazu, dass manche Mandanten nicht, wie ich es am Anfang schon empfehle, dass sie die ganzen Unterlagen von der Checkliste, die ich ihnen überreiche, schon mal bereit liegen, dass wir dann mit der Due Diligence auf Knopfdruck starten können. Das passiert leider dann dazu auch nicht. Und damit hast du aus zwei Richtungen einen längeren Prozess. A, der andere will mehr wissen, prüft genauer. Auf der anderen Seite dauert es bei Mandanten länger, bis er die Daten wirklich bereitstellt, weil er in seinem Tagesgeschäft einfach komplett eingespannt ist. Dafür muss man auch sagen, was sich verändert hat. Also ich finde, wir haben qualitativ bessere Käufer aktuell am Markt. Also die, das merkt man schon. Also die jetzt auch kaufen wollen, die können kaufen. Gut, ein paar Glückshütte haben wir immer dabei, gerade bei den MBI-Kandidaten. Brauchen wir nicht drüber sprechen, aber bei den Strategen ist natürlich auch eine ganz klare wirtschaftliche Frage bei dem. Warum soll ich Geld für eine M&A-Abteilung ausgeben oder warum soll ich Geld für den M&A-Prozess investieren, wenn ich letztendlich nicht kaufen will? Das finde ich, das ist auch so ein Vorteil, den wir da dran haben. Auch wenn du die Hürde hast, ist vielleicht ein bisschen länger dauert. War das, weil ich meine, gut, du bist ja bei uns so ein bisschen auch der Herr der Zahlen im Hintergrund. Der Durchschnitt, auf wie viele Monate ist jetzt aktuell ungefähr gestiegen?
Ja, wir haben jetzt 2, 3 Deals gehabt, allein in den letzten 3 Monaten, die wirklich auch fast 2 Jahre und einer sogar 24 Monate, 2 Jahre gedauert haben. Und die heben natürlich den Schnitt ganz schön an. Aber so innerhalb von 9 Monaten ist es doch eher die Ausnahme geworden.
Ja. Ja gut, also mein letzter war mal wieder auch eine Ausnahme. Das waren ja knapp 6 Monate mit dem Verkaufsprozess. Auf der anderen Seite habe ich jetzt aktuell ein Mandat, das ist knapp 3 Jahre alt. Ja, fair muss man dazu sagen, das ist auch die Ehrlichkeit, die wir dazu brauchen. Es gab zwischendrin 2 Abbrüche. Also das erste habe ich ja schon gesagt, da hat der Käufer einen Schlaganfall bekommen. Und beim zweiten, ein junger Handwerksmeister, hat dann wirklich nach dem Ende der Due Diligence für sich entschieden, er kauft ein anderes Unternehmen. Und das aus meiner Sicht, das Unternehmen, das er gekauft hat, lassen wir es mal dahingestellt. Also aus meiner Sicht ist es nämlich nicht besser, aber vielleicht war es günstiger. Ich kann es nicht beurteilen. Das schon. Damit ist das ein extrem langer Zeitraum. Aber bei den anderen ist es, wie ich es dir schon gesagt habe, wir müssen mit einer längeren Due Diligence Phase einfach rechnen.
Ja. Du hast ja vorhin gesagt, dass du teilweise auch bis zu 20 Kaufinteressenten vorstellen kannst bei deinen Mandanten. Du stellst natürlich nicht alle vor, sondern du wählst ja im Grunde genommen vorher schon mal so die richtigen Kandidaten aus.
Definitiv.
Über welche Wege gewinnst du Kaufinteressenten?
Ja gut, also der wichtigste Weg ist unsere eigene Datenbank. Das ist ja die Kompetenz, die wir auch nach außen vertreten können. Das sind immer die ersten. Also das sind schon die Off-Market-Ansprachen, weil du kannst auch nicht jeden veröffentlichen. So, weil wenn du da merkst, in der Off-Market-Ansprache bei den Kaufinteressenten aus unserer Datenbank, da passt es schon, warum solltest du dann überhaupt das Mandat auf irgendeiner Plattform veröffentlichen? Weil du kannst die Topia nehmen beispielsweise, du kannst hier Enver beispielsweise nehmen, du kannst eine Exchange-Börse nehmen. Da gibt es so viele verschiedene Plattformen, die durchaus auch bei ganz kleinen Mandanten oder Mandaten wichtig sind, dass man die mit nutzen kann, wenn man weiß, es ist eine Nische, die nicht irgendeinen interessiert. Aber ansonsten ist unsere eigene qualifizierte Datenbank schon ein riesengroßes Thema.
Ja, wir nutzen ja im Grunde genommen alle Möglichkeiten, um den richtigen Käufer für unsere Mandanten zu gewinnen. Und wenn man sich jetzt mal die Käuferseite anschaut, sind die Käufer oder sind die immer gut vorbereitet auf diese Gespräche oder erlebst du es auch, dass es im Grunde genommen sinnvoll wäre, wenn selbst der Käufer auch einen eigenen Berater hätte?
Definitiv, und das kannst du querbeet durch alle Kaufinteressenten sagen. Bei den Management, bei Inkandidaten ist es so das Thema, dass sie sich oftmals komplett überschätzen. Sie glauben einfach, sie können ein Unternehmen kaufen wie ein Auto beim Gebrauchtwarenhändler. Das ist es nicht, sondern ich habe ganz feste Regeln, die ich einfach einhalten muss. Dazu gehört Vertrauen aufbauen, schon mit Kapitalnachweisen beispielsweise im Vorfeld arbeiten, vielleicht einen Businessplan auch sich schon mal erstellt zu haben, für welche Branche interessiere ich mich und nicht, ach schau mal, da ist schon wieder ein neues Unternehmen, ne? Gestern war es ein Bauunternehmen, morgen ist es auf einmal ein Kunststoffhersteller und übermorgen sind wir dann auf einmal bei einem Entsorgungsunternehmen, also das haut nicht hin, da muss ich schon Fokus haben. Auf der anderen Seite, wenn ich selbst die Profis anschaue, Strategen, da habe ich aktuell ein Mandat, da sind wir am Ende der Due Diligence und dort ist es so, dass sich der Geschäftsführer sehr stark einstellt oder halt einschaltet. Er hat eine M&A-Abteilung, hat M&A-Fachleute, allerdings kennt er den Verkäufer und da meint er immer, dass er da mitmachen muss. Und es ist sehr schwierig, weil jetzt auch bei der Vertragserstellung, wir sind dabei, die Kaufverträge, den SPA eben zu erstellen. Und da war seine Vorschau, ist ja ganz einfach, wir machen einen One-Pager und das ist ja dann total simpel. Ja, ist es nicht. Das haben ihm auch seine eigenen Anwälte jetzt erklärt, dass er so nicht vorgehen kann, sondern man wirklich, da geht es um einen Asset-Deal, das möglichst detailreich aufgliedern muss. Ja, oder genauso mit den verschiedenen Schritten. Also ich muss immer wieder mit beiden sprechen, dass wir eine Integration jetzt noch nicht machen können, weil wir erst die Verträge unterschreiben müssen. Ja, das ist dann sowas, dann überschlägt sich das, weil so eine Vorfreude da ist. Wir sind uns ja alle sicher, wir wollen uns ja kaufen und es passt alles. Aber wie du selbst weißt, mit den Verträgen, da kann schon nochmal wirklich so ein Showstopper kommen. Ja, und wie du immer sagst, der Hammer, wenn der kommt, ja, dann musst du halt mit dem Hammer umgehen können. Dass du sagst, wie können wir das jetzt lösen? Beide Seiten an den Tisch, wie kriegen wir es hin? Weil jeder möchte sich ja absichern. Wie erlebst du das mit, also gerade bei Strategen, wenn sie nicht beraten sind?
Ja, ich habe in der Vergangenheit natürlich auch verschiedene Strategen gut kennengelernt, teilweise auch mit einigen mehrere Deals abschließen können. Da gibt's halt totale Unterschiede. Es gibt welche, die sind richtig gut vorbereitet, die haben auch Kompetenz im eigenen Unternehmen für eine Unternehmensübernahme, keine Frage. Es gibt aber auch welche, die sehr rustikal an die Sache rangehen und sagen, ja, so schwer kann das ja nicht sein. Das sind aber auch immer Kaufinteressenten, wo man vorsichtig agieren muss, weil da kann auch das Interesse ganz schnell abflauen, wenn man merkt, dass es doch ein bisschen komplizierter wird. Wenn wir jetzt mal ganz an den Anfang des Prozesses gehen, und du hast ja auch ganz viele Unternehmer kennengelernt in deiner Zeit bei uns. Wie sind denn die Verkäufer auf den Verkauf des eigenen Unternehmens vorbereitet? Welche Erfahrungen konntest du da sammeln?
Also die wirklich mit Abstand größte Zahl davon ist überhaupt nicht darauf vorbereitet. Es fängt ja schon damit an. Also ich muss jetzt nicht unbedingt steuerlich im Vorfeld alles gleich so organisieren, dass das Unternehmen den bestmöglichen EBIT ausgeben kann. Du kannst ja schon sehr gut damit arbeiten, wenn du weißt, wo ist Bereinigungspotenzial. Und Bereinigungspotenzial hat in der Regel jeder. Also nehmen wir mal einen Geschäftsführer her, der beispielsweise zwei Firmenwegen führt. Um ganz einfaches Beispiel zu haben. Wenn jetzt ein neuer Geschäftsführer kommt, der braucht ja keine zwei Firmenwegen. Und manchmal wissen wir auch beide, dann ist ein schöner Sportwagen noch im Firmenvermögen, kostet wunderbar an Leasingraten. Das ist so ein Bereinigungspotenzial. Das kannst du im Vorfeld relativ einfach schon aufzeigen. Da musst du dich mit deinem Mandanten einfach mal hinsetzen und solche Punkte durchgehen. Und die meisten denken einfach, ja, ich verkaufe jetzt mal. Ja, damit ist halt nicht getan. Also es geht darum auch, schau, bei einem war es der Fall, die haben keine BWA. Dann habe ich ihn angesprochen, ja, er müsste doch irgendwie wissen, wie das Ganze aussieht. Nö, das machen wir einmal am Jahresende. Und am Jahresende, oh, was für eine Überraschung, wir haben 200.000 Euro minus. Ach nee, wir haben 100.000 minus. Und am Ende, das waren 500.000 plus. Weil er auch gesagt hat, bei Minus, ihr müsst doch das merken, dass die finanzielle Situation sich da irgendwo anspannt hat. Die hat's ja nicht. Ja klar, wenn es ein Plus war, aber ja, das...
Management bei Kontostand ist ja eine große Gefahr. Ja. Das erlebt man ja auch immer wieder, klar. Aber es ist natürlich auch so, wenn du jetzt mal so ein bisschen in dich gehst und sagst, welche Top 3 Dinge sollte ein Verkäufer, wenn er sich mit dem Thema Unternehmensverkauf befasst, über welche Dinge sollte er sich im Klaren sein, was kommt da auf ihn zu, was sollte er vorbereiten?
So, aus meiner Sicht, das Wichtigste, was er mal vorbereiten sollte, sind die unternehmerischen Kennzahlen. Weil die bekommt er relativ einfach hin. Das Zweite, er sollte an so ein Gespräch mit einem M&A-Berater sehr offen rangehen. Also offen ran heißt zum einen zuhören, was die andere Person über den Prozess eventuell zu sagen hat, wie der Prozess aussehen soll, weil es ist schon wichtig, dass es ein Miteinander wird. Auf der anderen Seite geht es aber auch darum, dass er im Vorfeld, das sage ich jedem einzelnen meiner Erstgesprächspartner, sagt, schauen Sie sich an, ob Sie sich grundsätzlich vorstellen können, mit mir zusammenzuarbeiten, weil unser Verhältnis ist manchmal enger als das mit Ihrer Frau. Wir müssen uns, also ich muss mir jetzt nicht mit ihm ins Bett legen, aber ich muss ja mit ihm zumindest über ganz interne Sachen seiner Unternehmung sprechen können. Und wenn er ein schlechtes Gefühl hat, weil er mir nicht traut, weil er denkt, dass es mit uns von der Chemie nicht passt, dann soll er es lassen. Also das ist, finde ich, ganz ganz wichtig dabei. Und auch was wichtig ist, was zeichnet denn überhaupt sein Unternehmen aus? Bei vielen Unternehmern merkst du ja, sie fangen irgendwann mal an, eigentlich ja zu jammern, was sie alles nicht können. Ja, das ist, ja, da passt das nicht, ja, meine Mitarbeiter sind ständig krank, jetzt haben wir da ein Rückrufproblem oder wir haben ein Qualitätsproblem oder wir haben zu wenig Leute im Vertrieb, wir haben ein Vertriebsproblem. Das ist ja alles super, aber es muss ja einen Grund geben, warum ist dein Unternehmen erfolgreich? Und das ist in unserem Prozess ganz wichtig. Was zeichnet dein Unternehmen aus? Warum bist du erfolgreich? Die anderen Sachen, die kann man ja lösen. Und da habe ich festgestellt, dass viele Unternehmer das gar nicht mehr sehen. Dass sie gar nicht mehr sehen, warum sie eigentlich eine wirklich echte Daseinsberechtigung haben.
Daniel, was ist denn deiner Meinung nach so der richtige Zeitpunkt als Unternehmer, sich mit dem Verkauf zu befassen?
83 Jahren.
Nein. Also wenn das Unternehmen schon struggelt, wahrscheinlich nicht, oder?
Nein, auf keinen Fall. Die meisten haben ja da glaube ich gar keine echte Vorstellung, wann sie es machen sollen. Ich könnte ja noch mal ja mehr und na und dann hole ich da was raus. Du musst das Unternehmen aus meiner Sicht dann loslassen, wenn du in den Verwaltungsmodus übergehst. Weil der Verwaltungsmodus, bei dem du selbst intern für dich schon entschlossen hast, ich höre irgendwann auf. Spätestens zu dem Zeitpunkt musst du sagen, ich gehe jetzt den Verkauf an. Weil was passiert sonst? Du investierst nicht. Wenn du nicht investierst, dann geht dein Geschäft zurück. Am Umsatz merkst du es vielleicht als erstes. Die meisten können ja das Ergebnis eine Zeit lang wunderbar halten, das Jahresergebnis, weil sie sagen, da ist dein Mitarbeiter weg, da ist der Umsatz weg, alles toll. Aber irgendwann kommst du an den Kipppunkt und der Kipppunkt bedeutet dann, eigentlich hast du ein Unternehmen nach unten gewirtschaftet, keiner wird es mehr kaufen, weil die Restrukturierung ist deutlich anstrengender, als es einfach dann aufzugeben. Und das ist genau der Punkt, also wenn du wirklich feststellst, ich bin am Verwaltungsmodus dran, dann verkauf. Oder sorgt für den internen Nachfolger, wenn die Familie es übernehmen kann, dann nimm sie da frühzeitig mit dran. Aber wenn du wirklich über den Verkauf nachdenkst, dann muss das spätestens der Zeitpunkt sein. Und der ist auch altersunabhängig aus meiner Sicht. Also da, du kannst es nicht sagen, mit 50 solltest du das machen oder mit 65 solltest du das machen, sondern wirklich, wenn du selbst merkst, du bist jetzt an dem Punkt, es wird einfach nur noch verwaltet. Der Kopf ist nicht mehr mit dem Elan dabei und es kann tatsächlich auch mal bei einem 30-Jährigen sein, der vor 10 Jahren gegründet hat und aber eigentlich nicht mehr den Antrieb hat, das Unternehmen weiterzuentwickeln.
Hm. Arbeiten denn alle Unternehmen wirklich an der Entwicklung ihrer Unternehmen oder erlebst du es auch, dass Unternehmer immer noch als Fachkräfte in ihren Unternehmen selbst arbeiten?
Ich glaube, das hängt so ein bisschen an der Unternehmensgröße zum einen und zum zweiten auch an der Mentalität des Unternehmers. Wenn du einen Unternehmer hast, der sich als die wichtigste Person im Unternehmen sieht, dann arbeitet er immer im Unternehmen. Ausnahmslos. Wenn du einen Unternehmer hast, der frühzeitig schon erkannt hat, dass er am Unternehmen arbeiten muss, dass das Unternehmen sich weiterentwickeln kann, dann sieht die Sache ein bisschen anders aus. Da, ja, definitiv.
Ja. Ist das prinzipiell auch branchenabhängig etwas unterschiedlich?
Puh, eine sehr gute Frage. Habe ich mir tatsächlich bisher noch keine Gedanken dazu gemacht.
Also wenn du jetzt zum Beispiel mal so ins Handwerk schaust, da haben wir doch häufig auch den mitarbeitenden Unternehmer.
Da stimmt. Da hängt es aber auch so ein bisschen ab, ist es der Gründer? Also beim Gründer stelle ich das oftmals fest, dass der Gründer selbst dann im Unternehmen einfach mitarbeitet, weil er so gewachsen ist. Er war mal Einzelperson, dann hat er die ersten 2, 3 Leute eingestellt und ist dann meistens da auch immer irgendwie mit dabei geblieben. Wenn das Ganze mal an die Nachfahren übergeben worden ist, dann stellst du häufig fest, dass die Nachkommen durchaus gar nicht mehr die handwerkliche Ausbildung haben, sondern auf einmal eine kaufmännische Ausbildung haben und da natürlich nicht mehr draußen mitarbeiten können, aber dann arbeiten sie trotzdem häufig im Unternehmen noch weiter mit. Aber es ist trotzdem ein bisschen anders, würde ich sagen, als der Handwerker, der auf einmal seine 40 Stunden weiter auf der Baustelle ist und dann auch feststellt, oh, ich habe nur 40 Stunden für meine Mitarbeiter, weil die brauchen was für die ganzen kaufmännischen Tätigkeiten, für also darunter Angebotserstellung, dann vielleicht noch Kalkulation und. Dann hast du ein Problem. Weil dann denkt ja auch der Käufer, wie soll ich den denn ersetzen? Also von der Seite ist es sogar sinnvoll, dich irgendwo so ein bisschen im Unternehmen überflüssig zu machen, weil einfach kannst du es dann nicht verkaufen. Aber wenn das Unternehmen weiterläuft, weil du selbst nicht mehr im operativen oder im operativen Geschäft bist, ist perfekt.
Genau, das sind die richtigen Voraussetzungen für den Käufer. Zumindest auch, wenn er ein Stratege ist, der den Laden, sage ich mal, einfach weiter betreiben will.
Ne? Ja, definitiv. Ja.
Wenn du jetzt mal zurückdenkst an die ersten Gespräche, die du geführt hast, Das ist ja immer so, das bleibt einem ja ganz besonders in Erinnerung.
Ja.
Welcher Umstand hat dich da am meisten überrascht?
Tatsächlich, wenn ich an meinen allerersten Kontakt denke, den ihr mir damals gegeben habt, einen Versuchskontakt, wenn ich das jetzt mal so nennen kann, wo ihr einfach sehen wolltet, wie kann er denn überhaupt mit einem Mandanten sprechen? Wie kann er telefonieren? Und dann auch dieses Konträre, na, wenn ich dann von Martin gehört habe, ja, eigentlich macht ja gar keinen Sinn, da hinzufahren. Unternehmen ist viel zu klein. Bei dir, ja, versuch's doch mal, schau's dir mal an und dann lernst du auch was dabei. Ja, und dann muss man offen sagen, das war der erste Verkauf. Ja, das war.
Also das war der erste Termin,
ja.
Das war der erste Auftrag und es war der erste Verkauf und das innerhalb des ersten halben Jahres.
Genau so ist es. Ah, und, ja. Und das war tatsächlich schon auch so ein bisschen eine Sache, die mir dazu denken gegeben hat, in dem Sinn, dass ich nicht überall gleich im Vorfeld sage, es macht da gar keinen Sinn. Ja, du hast manchmal kleine Unternehmen, da bin ich ganz ehrlich, da das macht keinen Sinn. Da fährst du hin, dann stellst du fest, eine Veräußerbarkeit ist einfach nicht gegeben. Aber wenn drei wichtige Punkte passen, wenn der Unternehmer passt, also für mich das Wichtigste überhaupt beim Verkaufsprozess, weil nur er kann entscheiden, ob verkauft wird oder nicht verkauft wird, und nur er ist derjenige, der eigentlich als Galionsfigur für das Unternehmen zählt. Und wenn die Galionsfigur einfach nicht passt, dann verkaufst du auch nicht. Na, das Zweite, das Unternehmen muss natürlich auch passen. Wenn du feststellst, du hast eine Unternehmung, die ja eigentlich in 2 Wochen Insolvenz anmelden muss, macht keinen Sinn, also übertrieben gesprochen. Und das Dritte, was passen muss, ist natürlich auch irgendwo dann, welchen Eindruck macht alles auf dich? Ist es stimmig? Weil wir müssen ganz offen mit unseren Kaufinteressenten umgehen. Ja, weil alles, was nicht stimmig ist oder alles, was vorgetäuscht ist, wird im Verkauf zum Scheitern führen. Und wenn du selbst bei einem kleinen Unternehmen die 3 Punkte feststellst und sagst, ja, das passt, dann kannst du auch ein kleines Unternehmen sehr gut verkaufen.
Ja. Ja,
und umgedreht hast du aber auch...
Da gebe ich dir recht, ne? Das ist wirklich so. Und das war ja auch eine bravouröse Leistung von dir. Die ist ja auch in unsere Geschichte so ein bisschen eingegangen. Und da hat man schon gemerkt, auch wie zielorientiert du arbeitest. Also da muss ich dich wirklich loben. Jetzt haben wir ja seit ein paar Jahren, ich sag mal seit 2 Jahren, wirklich auch so eine wirtschaftliche Abkühlung in unserem Land. Macht sich das in deiner täglichen Arbeit auch bemerkbar?
Ja, definitiv. Ich habe auch Mandate, die letzten Monate, oder eigentlich muss man schon sagen, tatsächlich die letzten 2 Jahre übernommen, bei denen im Vorfeld ganz klar war, dass das ein Restrukturierungsfall ist. So, das hat sich da ganz deutlich verändert. Und du hast mit so einem Fall natürlich, hast du es auch ein bisschen in der Hand, dass du Mitarbeitern weiterhin eine sichere Zukunft schenken kannst. Es klappt nicht immer. Also du hast es selbst mitbekommen, bei mir sind leider Gottes da schon ein paar Mandate in die Insolvenz dann auch wirklich verloren gegangen. Aber es ist oftmals die letzte Chance auch für den Unternehmer, dass er sagen kann, wir können noch irgendwie mit einem blauen Auge davonkommen. Und dafür gibt es ja auch genügend Kaufinteressenten, mit denen wir über solche Unternehmen sprechen können. Du musst natürlich deutlich schneller sein, weil wenn die finanzielle Lage anspannend ist, dann musst du da anders agieren. Also auch da ist mir die Offenheit im Vorfeld ganz wichtig, dass der Kaufinteressent das weiß, dass er auch sehr schnell agieren muss und dass er das auch überhaupt kann. Das hat sich verändert. Auf der anderen Seite ist es für mich auch überraschend, wenn du dir gewisse Branchen anschaust, nehmen wir mal die Automobilbranche beispielsweise. Du hast Unternehmen, die wirklich als Leuchtturm fungieren. Bei mir hat letzten Monat ein Mandat begonnen. Und da muss ich ganz offen sagen, das ist ein absoluter Leuchtturm. Also wir sprechen da von einem Kunststoffspritzer mit eigenem Formenbau, der bei 10 Millionen Euro Umsatz 1,5 Millionen Euro EBIT bewirtschaftet. Also da findest du sehr, sehr wenig vergleichbare Unternehmen. Na, und während die anderen Wettbewerber von ihm sehr starke Probleme haben, ist das da anders. Also auch das merkst du, das beginnt aber auch beim Unternehmer wieder. Wie geht ein Unternehmer selbst an solche Sachen heran? Ergibt er sich der Situation und sagt, da ist ja alles schlecht? Oder sagt er, wir finden unseren Weg, wo sind wir gut? Was können wir am Markt entsprechend dann bieten?
Was würdest du Unternehmern raten in der Situation, wenn man merkt, oh, die Zahlen werden schwächer, ich habe sowieso vor, mein Unternehmen in 3 oder 5 Jahren zu verkaufen, lieber warten oder lieber agieren?
Ja gut, du weißt ja nie, was in der Zukunft kommt. Ja, du musst nur sehen, wie groß ist denn das Risiko? Da sind wir wieder bei Wahrscheinlichkeiten, dass es nicht läuft. Aber wenn du ein Unternehmen hast, bei dem du merkst, die Zahlen gehen nach unten, der Marktausblick sieht nicht gut aus oder relativ verhalten. Du hast ein Kollegensterben, also Kollegensterben meine ich jetzt mit Wettbewerber am Markt, dann ist durchaus schon die Überlegung da, zu sagen, pack's lieber jetzt an. Und wenn du eine gute Chance dann siehst zum Verkauf, dann nutzt diese Chance, anstatt zu sagen, jetzt bin ich aber so weit, ich bin platt. Ah, ich kann dir da auch ein Beispiel sagen von einem Mandanten, den ich hatte. Also da, der hat eindeutig zu lange gewartet. Da war es so, dass er sich jahrelang mit dem Thema Verkaufen beschäftigt hat. Also war letztendlich bei der Entscheidung des Verkaufens, dann war er 65, hat sich aber 2, 3 Jahre vorher schon mit mir geplagt und gesagt, es wird ja besser. Es wird ja bestimmt wieder besser. Das wurde es nicht. Und dann ist die Frage, na, möchtest du, Markus, da kann ich ja dich auch mal fragen, weil du bist auch in so einem Alter, wo man ja auch irgendwo mal an den Ruhestand denken kann, auch wenn du es nicht tust, aber möchte man dann später vor einem Scherbenhaufen stehen, den man vielleicht dann
Ja,
mit der
natürlich
Zeit
nicht.
gar nicht mehr aufkehren kann?
Natürlich nicht. Ich sag's mal so, wenn man unternehmerisch noch nicht da ist, wo man hin will und auf sich aber auf einem guten Weg sieht, dann kann man meinetwegen auch noch bis zum 70. Lebensjahr sein Unternehmen führen. Dagegen spricht überhaupt nichts. Aber wenn man merkt, dass man mit den Entwicklungen der Zeit nicht mehr Schritt halten kann, wenn man merkt, dass es vielleicht auch gesundheitlich schon Gegenwind gibt, dann gibt es eigentlich auch keinen Grund, noch länger zu warten.
Da sind wir aber genau bei dem Punkt, den ich vorhin schon gesagt habe. Wir sind beim Verwaltungsmodus. Und wenn der begonnen hat, ist es einfach schon zu spät. Du musst, genau wenn du merkst, jetzt ist passiert, musst du agieren. Wenn du jung bist, dann kannst du vielleicht durchaus auch mal ein bisschen länger warten. Ja, dass du sagst, okay, vielleicht wird es wieder besser, wenn du noch am Ende raus Zeit hast, nochmal so 10 Jahre, 15 Jahre vielleicht Zeit hast, notfalls das Ganze zu drehen. Aber ansonsten, du weißt, wie bei einer Aktie, nie ist jetzt der richtige Zeitpunkt zu verkaufen. Du musst es einfach tun. Ja, das, wie es so schön heißt, sell on good news, na, and buy on bad news.
Ja.
Und
Und
das.
wie heißt es auch im Aktienmarkt so schön, an Gewinnmitnahmen ist noch niemand pleite gegangen.
Ja, absolut. Also, von daher. Warum sollte man warten? Ich finde es eher schlimmer, wenn jemand wirklich zu lange wartet, weil da kommt ja noch eine andere Sache, eine andere Komponente mit dazu und die Biologie. Ja, du kannst das Leben nicht austricksen. Wird nicht funktionieren. Und ich finde es traurig, wenn ich manchmal potenzielle Verkäufer sehe. Ich sage bewusst auch potenziell, weil sie dann meistens nicht verkaufen wollen, wenn sie schon Ende 70 sind, Anfang 80 sind. Ja, wann willst du denn loslassen? Ja, und vor allem auch, wenn dann die Biologie zuschlägt, ja, wer soll es dann später retten? Das wird einfach, das ist eine, aus meiner Sicht total unverantwortungsvoll, weil du hast Mitarbeiter, na, das hat mir mal einer meiner früheren Geschäftsführer gesagt, wir haben hier nicht nur die Personenanzahl an Mäuler zu stopfen, sondern auch deren Familien. Weil wenn die kein Geld verdienen, da geht es der ganzen Familie schlecht. Und jetzt, wenn du dir sowas dann vorstellst, weil so jemand, der leider von heute auf morgen weg sein kann, aus biologischen Gründen, dann steht meistens die Firma vorm Nichts da. Ja? Die Nachfolger sind nicht vorbereitet. Geschweige denn, vielleicht gibt es auch gar keinen Nachfolger. Also haben wir schon auch ein großes Verantwortungs- oder eine große Verantwortung, auch manchmal jemanden zu überzeugen, dass es jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Weil, wie lange will er
Ja,
noch
und der
warten?
erste Schritt ist ja auch immer für die Unternehmer ganz, ganz schwierig, in diesen Verkaufsprozess reinzukommen, weil man muss sich überwinden, man muss den richtigen Berater finden. Und ich glaube, wenn man den erstmal gemacht hat und wenn dann alles passt, ja, dann hat man auch wirklich eine gute Chance, sein Unternehmen zum guten Preis zu verkaufen. Das ist eigentlich ein super Schlusswort für unseren Podcast heute. Hast du noch ein Thema, was du noch anbringen möchtest?
Vielleicht das Thema Verkaufspreis. Da möchte ich nur ganz kurz was dazu sagen, weil das denke nicht, dass du auf einem Goldsack sitzt. Das finde ich ist ganz wichtig beim Unternehmensverkauf, weil die meisten Unternehmer überschätzen den Wert ihres Unternehmens. Du musst dir immer dabei überlegen, was verdienst du mit deinem Unternehmen und wie kann der andere den Kaufpreis dann mal wieder reinvestieren oder also zurückverdienen. Den Return of Invest, wie kann er den packen? Und wenn du da eine Diskrepanz hast, weil du sagst, ich will für mein Unternehmen einen Preis, also einfach nur, um es mal Beispiel zu sagen, du hast 100.000 Euro Gewinn und du erwartest aber von dem Unternehmen einen Preis von 10 Millionen, musst du schon eine extrem geile Branche haben auf der einen Seite. Oder wenn du in der Old Economy tätig bist, dann vielleicht mal auf einen ganz anderen Level zurückkommen.
Ja, das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, man muss seine Verkaufspreise versuchen, so realistisch wie möglich zu sehen. Letztendlich bestimmt ja sowieso der Markt über den Preis meines Unternehmens. Und leider Gottes ist es so, dass viele Unternehmer dann aufgrund von Zwängen, ich sag mal Verschuldung des Unternehmens oder nicht vorhandene Altersvorsorge auf Kaufpreise bestehen müssen, die illusorisch sind und deswegen auch nicht verkaufen können. Ja. Und das sollte man als Unternehmer immer im Auge haben und vermeiden. Okay, Daniel. Vielen lieben Dank für dieses tolle Gespräch. Es war für mich sehr kurzweilig, wie immer mit dir. Ist sehr, sehr gut gewesen. Ich bedanke mich auch bei allen Zuhörern und Zuschauern und verabschiede mich bis zum nächsten Mal von Chefsessel frei.